Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, liebe Studierende und Gäste, ich freue mich, Sie sehr heute Abend, von dem Abend spürt man noch nicht so viel, zum zweiten interdisziplinären Symposium des Freiburg Institute for Advanced Studies hier in der Aula der Albert-Ludwigs-Universität begrüßen zu dürfen. Das erste Symposium fand auch in dieser Aula statt und ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, mit wie viel Leidenschaft hier über den Begriff der Evolution von verschiedenen Seiten diskutiert wurde. Es war wirklich überaus eindrucksvoll, ein großer Erfolg und tatsächlich das, was es sein soll, ein gelungener Austausch über Fächergrenzen. Und ich kann mir vorstellen, dass dies auch für dieses Symposium durchaus gelingen kann, denn Katastrophen sind tatsächlich nicht disziplinär zu lösen, sondern allenfalls interdisziplinär und bieten Probleme und Fragestellungen an, die sich nur im Zusammenwirken der Disziplinen tatsächlich in ihrer Perspektivität und Pluralität deutlich zeigen. Und dass dieses Moment des Interdisziplinären ein Markenzeichen auch ist, ohne dass es hier zur Programmatik wird, unseres Freiburg Institute for Advanced Studies, zeigt sich natürlich auch daran, dass gerade am vergangenen Sonntag wieder drei interdisziplinäre Fellowships ausgesucht worden sind, die dafür sorgen, dass zwischen den vier Schools und mit den vier Schools, die wir dort haben, zwei in den Lebens- und Naturwissenschaften und zwei in den Geist- und Sozialwissenschaften, tatsächlich ein hervorragender Austausch stattfinden kann. Und dass das nicht nur im Freiburg Institute for Advanced Studies stattfindet, das ist Tradition. Dafür gibt es die kleinen Symposien, die Workshops, die das immer schon gezeigt haben und eben dann auch alle Jahre wieder, wäre schön, aber immer in alle zwei Jahre, dann die große Interdisziplinarität, dann, wenn alle vier Schulen gemeinsam ein Thema ausschreiben und viele Kolleginnen und Kollegen, interne, externe Fellows, Junior Fellows, Senior Fellows aus aller Welt dann auch noch Kolleginnen und Kollegen nach Freiburg einladen, um ein solches Thema zu bearbeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusätzlich auch ein neues Mitglied unseres Center for Security and Society begrüßen dürfen. Das ist Herr Kollege Dombrowski, der Leiter der Katastrophenstelle der Universität Kiel, nun auch hier bei uns mitarbeitet und zeigt, dass Freiburg ein attraktiver Platz ist, um zu arbeiten, aber auch zugleich sich lohnt, hier über Katastrophen, Sicherheit und Gesellschaft nachzudenken. Das freut mich ganz besonders und ich möchte Herrn Dombrowski herzlich willkommen heißen. Mit dem Thema des diesjährigen Symposiums Katastrophen wird natürlich ein Begriff nochmal in den Mittelpunkt gestellt und auch plakativ mit einem Symbol versehen, der tatsächlich viele beschäftigt, nicht nur Wissenschaft beschäftigt, sondern auch natürlich die Öffentlichkeit beschäftigt und natürlich auch schillernd ist in seiner Bedeutung. Wir verbinden natürlich mit Katastrophen immer sehr, sehr schnell auch die Vorstellung von Unheil, von Tod, von existenzieller Bedrohung, aber dieses Symposium hat ja eine große Vielfalt und ich habe gesehen, wir haben auch die Theologie hier vertreten, wir haben viele historische Disziplinen vertreten und wenn ich jetzt sozusagen aus meiner Perspektive mich mit dem Katastrophenbegriff beschäftige, dann kann ich immer nur sagen, dass wir natürlich zumindest unter christlicher Perspektive und als Medievist taucht die natürlich immer wieder in meinen Texten auf, immer auch leben in der Erwartung der erlösenden Katastrophe. Denn bisher ist ja das jüngste Gericht noch nicht eingetreten und insofern warten wir ja immer noch, leiden vielleicht immer noch unter der Parousieverzögerung, die damit verbunden ist. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon in Freiburg zusammenkommen, dann sollte ich wenigstens eine uns zwar nicht tatsächlich bekannte, aber immerhin als Schwarzwälder Prediger apostrophierte Person einmal zu Worte kommen lassen, die nämlich sagt, was passiert eigentlich, bevor die Erlösung stattfindet? An dem ersten Tag So leinend sich das Meer auf 40 Ellen, das heißt, das Meer wird sich aufbäumen, das heißt, wir werden einen Tsunami haben. An dem anderen Tag, so lade es sich wieder nieder und gerade unter sich, dass man es kaum noch sehen kann. Am dritten Tag, so kommen die Meerwunder heraus und schriegend, und dass es möchte der Himmel erhören, das heißt, die Ungeheuer kommen aus dem Meer. Am vierten Tag brennt das Meer und auch alle Wasser. Am fünften Tag schwitzen die Bäume, das Laub und alle Kräuter blutigen Schweiß. Am sechsten Tag fällt alles nieder, was gebaut ist, alles, was an Häusern und Städten auf der Erde ist. Am siebten Tag schlagen die Steine aneinander, bis sie zu Mehl werden. Am achten Tag wird es ein Erdbeben geben. Am neunten Tag werden die Berge und das Tal eben werden. Und so geht es weiter bis zum 14. Tag, wo Himmel und Erde brennen werden. Das sind die 15 Zeichen vor dem jüngsten Gericht. Wenn Sie die erleben, ist die Erlösung nahe. Und das ist natürlich tatsächlich auch eine interessante Vorstellung von Katastrophen. Und als Medievist hat mich das immer schon beschäftigt. Und insofern wollte ich das nur aus meiner bescheidenen Perspektive heute noch zu der Katastrophentagung und dieser Thematik beitragen. Das war jetzt nicht der 18. von 17 Konferenzbeiträgen, aber immerhin vielleicht eine Möglichkeit auch, dieses breite thematische Spektrum zu bedenken und die große wissenschaftliche Relevanz dieses Themas zu betrachten. Das heißt, wir zeigen, wie über dieses Thema geforscht wird, wie gedacht wird über dieses Thema und natürlich wiederum in einer höchst vielfältigen Weise. Wir werden über die Modellierung von Katastrophen nachdenken. Das ist natürlich ein Thema, was uns gerade vor dem Hintergrund von Fukushima sehr beschäftigt. Kann man Katastrophen überhaupt modellieren? Kann man sie überhaupt simulieren, um entsprechende Konsequenzen zu ziehen? Was bedeutet überhaupt Risiko? Wie werden Katastrophen medial verhandelt? Welche juristischen, ökonomischen, politischen, sozialen, kulturellen Aspekte spielen eine Rolle? Dies alles wird hier von vielen wohlbekannten Referentinnen, Referenten, Kolleginnen und Kollegen vorgetragen. Von der Modellierung, da denke ich dann an die theoretische Physik und sehe Herrn Timmer, bis zur Medizin, da sehe ich Frau Kriegelstein, sehen Sie mir nach, dass ich eher die bekannten Gesichter sehe, als die mir nicht so bekannten Gesichter, aber Interdisziplinarität heißt natürlich auch, dass ich sie nicht alle schon kennen kann. Und insofern freue ich mich natürlich, dass dieses große Reservoir an Kompetenzen hier zusammenkommt zu einem Gespräch über traditionelle Fächergrenzen hinweg. Das heißt, wir wollen hier das Forum schaffen für einen Austausch und hoffentlich auch Anreize schaffen für viele von Ihnen, die noch nicht das Vergnügen hatten, im FRIAS ein Fellowship zu haben, sich dafür zu interessieren. Das wäre uns natürlich auch ein großer Erfolg. Katastrophen, die gesellschaftliche Relevanz von Katastrophen, die Allgegenwärtigkeit von Katastrophen und damit natürlich vielleicht auch eine Entwertung des Begriffs der Katastrophe, denn wir wollen ja eigentlich nicht alles als Katastrophe bezeichnen. Das ist natürlich etwas, was wir hautnah erleben. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber die Katastrophen, die uns im März natürlich tatsächlich ereilt haben, das, was in Japan passiert ist, hat auch natürlich bis hier nach Baden-Württemberg seine Auswirkungen gehabt. Und wir werden nicht zuletzt deswegen am 12. März wahrscheinlich den ersten grünen Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland wählen. Sie sehen, Katastrophen haben eine Ausbreitung in konzentrischen Kreisen und sie werden auch immer wieder dann weit entfernt Auswirkungen haben. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Art von Unmittelbarkeit auch, und wie ich gehört habe, wird sie auch auf diesem Symposium mit verhandelt werden, wenn auch nicht in ihrer politischen, sondern in ihrer wissenschaftlichen Dimension. Und das heißt, ich darf mich bedanken bei allen vier Schools unseres FRIAS und vor allen Dingen bei den Kollegen Frick, Auer und Korwing, die es in die Hand genommen haben, dieses Symposium hier zu organisieren und damit tatsächlich diese zweite große interdisziplinäre Veranstaltung auf den Weg zu bringen. Und ich freue mich schon sehr, hier zuhören zu dürfen, heute schon dem Keynote-Speaker Florian Diaco, der aus British Columbia hierher gekommen ist, um mal die globale Perspektive zu eröffnen, und darf allerdings zuerst Werner Frick das Wort geben. Herzlichen Dank.
Magnifizenz, lieber Hajo, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein unscheinbarer, grauer, schon etwas vergilbter Zettel wurde in diesen Tagen 100 Jahre alt. Ein paar krakelige Bleistiftzeilen auf billigem Notizblockpapier, darauf eine Überschrift und 8 Verse in 2 kaum als solche erkennbaren kurzen Strophen. Diese freilich haben es in sich, es geht darin der Welt an den Kragen. Weltende. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, sagt man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Die kleine Westentaschenapokalypse, wie Peter Rühmkorff treffend gesagt hat, diese 8 lapidar, grotesk apokalyptischen Verse, die Sie in der ersten Handschrift des Verfassers vor sich sehen, wenn auch vielleicht nicht ganz deutlich vor sich sehen, aber ich hoffe, schemenhaft zumindest. Diese 8 Verszeilen sind eines der großen Gedichte der deutschen Sprache, wahrscheinlich das berühmteste des deutschen Expressionismus. Der junge, 23-jährige Dichter Jakob van Hoddis, eigentlich Hans Davids Sohn, 1887 als ältester Sohn einer deutsch-jüdischen Familie in Berlin geboren, schrieb es wohl Mitte 1910 nieder, vermutlich in zeitlicher Nachbarschaft zum Wiedererscheinen des Halleyschen Kometen im Mai desselben Jahres, das in ganz Europa Panikstimmung auslöste. Man fürchtete, so der Interpret Karl Riha, Zitat, dass es beim Durchgang der Erde durch den Schweif des Wandelsterns zu weltzerstörenden Explosionen kommen würde. Das Gedicht erschien am 11. Januar 1911, 11.1.11, in der Zeitschrift Der Demokrat im Druck. Im selben Jahr, in dem sein Verfasser wegen Unfleißes, wie es in der Begründung hieß, von der Berliner Universität zwangsexmatrikuliert wurde. Van Hoddis erkrankte bald darauf psychisch, wohl an Schizophrenie, verbrachte sein weiteres Leben aufgrund von Zwangseinweisungen überwiegend in Kliniken für Gemüts- und Nervenkranke, unter anderem in Tübingen und in Göppingen. Nach 1933 in den sogenannten israelitischen Heil- und Pflegeanstalten Bendorf-Sein bei Koblenz, wo die Nationalsozialisten ab 1940 alle jüdischen Nervenkranken im Deutschen Reich konzentrierten. Am 30. April 1942 wurde Hans Davidsohn alias Jakob van Hoddis, ein Anagramm des bürgerlichen Namens, von dort in den Distrikt Lublin nach Polen deportiert und höchstwahrscheinlich im Vernichtungslager Sobibor, im Mai oder Juni desselben Jahres im Alter von 55 Jahren ermordet. Ein einzelnes Schicksal im Rahmen der großen deutschen epochalen Katastrophe. Van Hoddis Gedicht brachte es fast von Anfang an zu großer Berühmtheit. Es ging an prominenter Stelle, nämlich als Eröffnungsgedicht, in Kurt Pintos Anthologie Menschheitsdämmerung von 1919 ein, mit der sich der deutsche Expressionismus recht eigentlich als Bewegung konstituierte. Es war so etwas, dieses kleine Gedicht, wie das poetische Manifest einer ganzen Generation und ihres Lebensgefühls. Ich will den Text hier gar nicht weiter lege artis kommentieren, sonst müsste ich viel über sein Verfahren sagen, das sprunghafte Nebeneinander seiner Einzelbilder in ihrem abrupten Wechsel von Vers zu Vers, den sogenannten expressionistischen Reihungsstil, über das Lapidare und Dissoziative in diesen scheinbar so harmlos und gleichförmig daherkommenden 5-hebigen Jamben mit ihren artigen, wenngleich ein wenig schrägen Reimen, Hut, Flut, Geschrei, Entzwei, Hupfen, Schnupfen. Wir müssten dann sprechen über die Nähe der grotesken Bilder- und Chiffrensprache dieses Weltendes zu den ästhetischen Bewegungen des Futurismus und des Dadaismus, die die Epoche bewegten. Über die eigentümliche Überlagerung von Apokalypse, Indifferenz und Komik, von Weltuntergangsvorstellungen in elementaren Naturkatastrophen und zivilisatorischen Zusammenbrüchen größten Ausmaßes, die hier kombiniert werden mit amüsiert antibourgeoisen Details und ironischen Synekdochen wie dem karikaturhaften, schadenfroh registrierten Davonwehen des Hutes vom Spitzenkopf des Bürgers, mit der Kleinkatastrophe des allgemeinen Schnupfens inmitten der großformatigen Unbilden eines destruktiven Vernichtungsgeschehens, mit der geradezu spielzeughaften Manier, in der wohl wiederum mit einer guten Dosis ludisch-anarchischer Lust das von den Brückenfallen der Eisenbahnen im Plural registriert wird, ganz zu schweigen von der berühmten, schräg verrutschten, in ihrer registrierenden Sachlichkeit und ihrem verdinglichenden Sprechen abermals grotesken Rede von den abstürzenden und entzweigehenden Dachdeckern. Eine Zeile übrigens, die die Süddeutsche Zeitung in einem denkwürdigen Streiflicht aus dem Jahre 1989 als poetisch verklausulierte Prophezeiung auf den Fall des Dachdeckers Erich Honecker und das Entzweigehen seines Regimes deutete. Mir kamen diese anarchisch verspielten, scheinbar so poetisch absolut und referenzfrei dahin fantasierten Zeilen wieder in den Sinn, als ich die Fernsehbilder des japanischen Tsunamis sah, in denen nun tatsächlich die wilden Meere im Nu an Land hupften, mit lässiger Unangestrengtheit die Eisenbahnen von den Brücken holten und nicht nur dicke Dämme zerdrückten, sondern auch ganz andere zivilisatorisch-technische Errungenschaften zerlegten und erst richtig zum Strahlen brachten. Die Bilder stehen uns alle vor Augen, man wird sie so schnell nicht wieder los. Und obwohl es ein leichtes gewesen wäre, sie via YouTube auch hier in dieser Aula zu holen, erschien mir das doch unnötig und zum Auftakt dieses Symposiums allzu reißerisch und vielleicht voyeuristisch. Möge daher Van Hoddis achtzeiliges Bleistiftmenetekel genügen, um das Leitmotiv zu intonieren, von dem heute Abend und in den beiden nächsten Tagen die Rede sein soll. Gleichgewichte sind fragil. Soziale und kulturelle Errungenschaften immer verletzlich und gefährdet. Wo Ordnungen sind, sind Katastrophen nicht fern. Und wir sind in unserer Condition humaine nicht gar so gut aufgehoben und behütet, als dass uns die Hüte nicht unversehens von unseren spitzen Köpfen wehen und die stolzen Attribute unserer Fortschritte und zivilisatorischen Leistungen uns um die Ohren fliegen könnten. Es muss ja nicht immer gleich das Weltende sein. Wir sind alles in allem schon eine durchaus hartnäckige Spezies. Aber Kriege, Epidemien und entfesselte Naturgewalten nicht minder als außer Kontrolle geratene Technologien und fundamentale Erschütterungen politischer, ökonomischer oder auch psychischer Systeme stellen das einzelne Individuum ebenso wie ganze Gesellschaften doch mit unschöner Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit vor extreme Herausforderungen. Und wir wüssten kaum, einen Wirklichkeitsbereich zu nennen, der vor Katastrophen prinzipiell gefeit wäre. Folglich auch kaum eine wissenschaftliche Disziplin, die, indem sie von Systemen und Ordnungszusammenhängen spricht, nicht auch deren jederzeit mögliche krisenhafte Gefährdungen und Zusammenbrüche in den Blick nehmen und vernünftigerweise mit ihnen rechnen müsste. Es war wohl diese, uns alle als Wissenschaftler in unseren jeweiligen Disziplinen so gut wie als Zeitgenossen in unseren jeweiligen Lebensverhältnissen betreffende allgemeine Relevanz des Themas, die Omnipräsenz des Risikos in allen kulturellen Wissens- und Lebenslagen, die im Frias den Gedanken aufkommen ließ, sich einmal umfassender und im fächerübergreifenden Dialog mit Katastrophensyndromen auseinanderzusetzen. Wir haben den Gedanken an dieses Symposium schon vor gut anderthalb Jahren gefasst, es mögen zwei gewesen sein, und hätten uns die beklemmende Aktualität des Themas durch die fatale Katastrophensequenz in Japan in dieser Form gewiss nicht gewünscht. Aber es konnte auch keinen Grund geben, aus falsch verstandener Pietät vor dem Thema zurückzuzucken, als es rechtzeitig zu unserer Tagung seine ganze überragende Wucht demonstrierte und die Wirklichkeit einmal mehr nachwies, dass es sehr reale Phänomene sind, über die wir hier aus dem Horizont verschiedenster Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften gemeinsam nachdenken wollten. Und wer, wenn nicht die Wissenschaft, sollte versuchen, eine Sprache und Begriffe zu finden für Ereignisse, deren Bilder im Fernsehen und im Kopf oder gar deren reale Erfahrung durchaus geeignet sind, uns fassungslos und sprachlos zu machen, unser naives Weltvertrauen zu zerschlagen. Zumal es ja nicht immer nur Naturkatastrophen sind, Erdbeben, Tsunamis, denen wir wie einem Schicksal ausgesetzt sind, sondern durchaus auch solche menschengemachten Katastrophen, Krisen, Zusammenbrüche, an deren Genese die Wissenschaft unser planendes, scheinbar so rationales, kalkulierendes, besonnenes Weltverhalten selbst ihren gewichtigen Anteil haben mag. Da ist es nur fair, dass wir uns auch an den Aufräumarbeiten beteiligen und mit überlegen, was wir aus dem Desaster lernen und beim nächsten Kollaps, der da mit ziemlicher Sicherheit kommen wird, vielleicht etwas besser machen könnten. Das Verdienst, uns zuerst auf die Spur des Themas gesetzt zu haben, gebührt einer kleinen interdisziplinären Arbeitsgruppe des FRIAS, die sich in einer für unsere Arbeit und unsere produktiven Kommunikationsverhältnisse ganz charakteristischen Weise das Ziel gesetzt hatte, quer durch die Geistes- und naturwissenschaftlichen Schools des Instituts und im Sinne unseres Freiburger Leitprofils einer neuen Universitas Themenbereiche zu identifizieren, die uns alle in unserer wissenschaftlichen Identität wie in unserer persönlichen und sozialen Existenz betreffen. Es gehört zu den großen, wenn Sie so wollen, luxuriösen Vorzügen des FRIAS, dass wir uns Plattformen der interdisziplinären Begegnung, wie unsere gelegentlichen Black Forest Retreats, gegeben haben, auf denen wir uns über solche grundsätzlich interessierenden, uns alle als Wissenschaftler wie als Zeitgenossen angehenden Fragen austauschen können, über Themen und Problemzusammenhänge, die zu wichtig und zu komplex sind, als dass eine einzelne Disziplin oder ein einzelner Wissenschaftsbereich ein Wissensmonopol oder eine privilegierte, spezialistische Kompetenz für sie beanspruchen könnte. Fragen, von denen wir vielmehr annehmen müssen, dass wir ihren möglichen Lösungen näher kommen, wenn wir sie im Austausch vieler unterschiedlicher Perspektiven und Expertisen angehen. Es war eine gemischte Gruppe aus Senior- und Junior-Fellows, aus Freiburger und externen Wissenschaftlern, die der Faszination des Katastrophenthemas zuerst auf die Spur kam und uns dringend empfahl, diesen Komplex einmal zum Gegenstand eines groß angelegten interdisziplinären Symposiums zu erheben. So wie wir das, der Rektor hat daran erinnert, so wie wir das zuerst 2009 mit der Frage nach dem Konzept der Evolution und seiner Karriere in den unterschiedlichsten Wissens- und Wissenschaftsbereichen erprobt hatten. In diesem Sinn gilt ein großer Dank einer Initiativgruppe, zu der Mikko Elvensberg, Senior Fellow aus Enschede, und Stefan Schiller, beide aus der School of Soft Matter Research, gehörten, ferner Jens Timmer, Co-Direktor der FRIAS School of Life Sciences, LifeNet, der Ökonom Thomas Gehrich, damals Fellow in unserem Programm für interdisziplinäre Forschergruppen, schließlich ein gemischt linguistisch-literaturwissenschaftliches Team um die Fellows Dorothee Birke, Timothy Beasley-Murray vom University College in London, Martin Hilpert und Benedikt Smrecani, sie alle aus der School of Language and Literature. Das von dieser Gruppe initiierte Konzept hat das FRIAS-Direktorium später aufgegriffen und zu dem nun vorliegenden Tagungsprogramm weiterentwickelt. Unsere beiden Kollegen Peter Auer und Jan Korwink, deren Handschrift das Programm in wesentlichen Punkten trägt, werden es in ihrem Eingangsstatement morgen Vormittag noch genauer erläutern. Mir bleibt die Freude, eine außerordentlich hochkarätige Referentenriege in Freiburg zu begrüßen, in der sich nicht nur die ganze Spannweite katastrophenaffiner Disziplinen von der Theologie über diverse historische Kulturwissenschaften bis zu den empirischen Sozial- und Verhaltenswissenschaften und von der physischen Geographie bis zur medizinischen Epilepsieforschung in erstklassigen Fachvertretern wiederfindet, in der Repräsentanten theoretischer Disziplinen neben erfahrenen Praktikern des Katastrophenschutzes und der Katastrophenbewältigung ihren Platz haben und zu der mit annähernder Vollständigkeit alle Buchautoren gehören, die sich in den vergangenen Jahren in bedeutenden Monographien mit krisenhaften Zusammenbrüchen und deren kultureller und sozialer Phänomenologie auseinandergesetzt haben. Unter dieser Voraussetzung dürfen wir uns eine vielstimmige, abwechslungsreiche und erkenntnisträchtige Tagung zu einem Themencluster versprechen, das uns nun einmal alle angeht, weil und sofern wir alle in mannigfachen Zusammenhängen auf dünnem Eis wandeln. Eine Tagung überdies, die genügend Raum lassen wird, um nicht nur die Spezialisten auf den diversen Podien, sondern auch das Auditorium, Sie alle, in unsere offenen Diskussionszusammenhänge hineinzuziehen und aktiv zu engagieren. Das sollte umso leichter möglich sein, als alle Beiträge des Symposions synchron deutsch-englisch übersetzt werden, sodass niemand sich aus sprachlichen Gründen von unserem gemeinsamen Nachdenken ausgeschlossen sehen sollte. Mit Freude darf ich Sie schließlich schon jetzt darauf hinweisen, dass wir nach dem Ende des Symposions am Freitagabend noch einmal für den zusätzlichen Thrill einer langen Nacht der Katastrophenfilme im kommunalen Kino im alten Wiehrebahnhof gesorgt haben. Unsere Junior Fellows Dorothee Birke und Michael Butter werden Sie dort mit fachkundigen Kommentaren in einige Klassiker des Genres Katastrophenfilm einführen. Sie werden danach schlecht schlafen, aber Sie werden einen großen Abend erlebt haben. Auch dazu jedenfalls sind Sie herzlich eingeladen. Und damit komme ich zur Vorstellung unseres Keynote-Speakers. Es ist uns eine außerordentliche Freude, dass wir mit Professor Florin Diaku einen der ganz großen internationalen Experten für die Eröffnung unseres Symposiums gewinnen konnten. Professor Diaku stammt aus Sibiu, dem deutschen Hermannstadt in Rumänien. Er studierte Mathematik an der Universität Bukarest, erwarb seinen Doktorgrad jedoch in Deutschland, nämlich an der Universität Heidelberg, mit einer Arbeit über Celestial Mechanics, also Himmelsdynamik, nehme ich an, Dynamik der Gestirne. Nach einer Lehrtätigkeit an der Universität Dortmund wanderte er nach Kanada aus und arbeitete dort zunächst als Postdoctoral Fellow am Centre de Recherche Mathématique in Montréal. Seit 1991 ist Herr Diaku Professor an der University of Victoria in British Columbia, wo er zwischen 1999 und 2003 auch als Direktor des Pacific Institute for the Mathematical Sciences fungierte. Gastprofessuren haben ihn an Universitäten auf verschiedenen Kontinenten geführt, nach Wellington in Neuseeland, nach Bukarest, nach Recife in Brasilien, aber auch an das Bernoulli-Institut in Lausanne. Neben seinen mathematisch-physikalischen Forschungsgebieten im Bereich der Kosmologie ist Professor Diaku aber auch als höchst erfolgreicher Autor im Bereich der Wissenschaftsvermittlung für ein breiteres Publikum aufgetreten. Sein Buch »Celestial Encounters – The Origins of Chaos and Stability« trug ihm 1997 den Best Academic Book Award of 1997 ein und wurde in viele Sprachen übersetzt. Zuletzt, 2009, erschien auf dem unmittelbaren Themengebiet unseres Symposiums bei Princeton and Oxford University Press das Buch Mega Disasters, Predicting the Next Catastrophe. Und zu eben diesem Thema wird Professor Diaku nun auch unseren Eröffnungsvortrag halten, der den Titel trägt Before Tragedy Strikes, The Quest to Predict Mega Disasters. Herr Diaku, herzlich willkommen in Freiburg und am Frias. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Also zuerst möchte ich vielen Dank sagen, Herr Frick und Herr Auner und Herr Dose, Frau Ertel und Frau Hede und allen Organisatoren. Es ist immer schön, nach Deutschland zu kommen. Es ist lange her, seitdem ich promoviert habe, aber doch, ich komme vielleicht einmal in 2-3 Jahre komme ich immer nach Deutschland zurück. Also es ist mir einfacher, Englisch zu vortragen. Es gibt manche Begriffe, die ich nicht unbedingt in der deutschen Sprache beherrsche. Deswegen werde ich jetzt Englisch sprechen. So, that's easier now. Well, you know, as Herr Frick told you, I wear several hats. So one hat is that of the mathematician who knows very much about very little, like any other expert. Well, when I'm giving a talk like this, or when I'm writing a book like this, I have to know very little about a lot. So if we go to the limit, an expert is somebody who knows everything about nothing, while a generalist is somebody who knows nothing about everything. This is the hat I'm going to wear tonight. So mostly what I'm going to tell you is in this book, Mega Disasters. It's not two books, it's just one book, just that one appeared in North America, the one at the right side, while the other one in Britain and in the rest of the English-speaking world. Of course, one is with American spelling, the other one is with British spelling. So there were two different editors, but apart from that, they contain the same material. And what I'm really doing there, the book's general goal, is to inform the public about the state of the art of scientific prediction and what people can do to shield themselves from mega disasters. So what do I understand by mega disasters? Namely, I'm talking about tsunamis, earthquakes, volcanic eruptions, hurricanes, rapid climate change, collisions of the Earth with asteroids or comets, stock market crashes, and pandemics. I'm not going to touch on all these subjects today, but of course you can always read the book. Now, let me start with tsunamis. Well, this is an older event, but I chose it also in the book because it was the first one that really gave images about what happens during a tsunami. Today, after the event in Japan, we have more and better video clips about what happened, about what can happen under these circumstances. However, this event raised awareness. It was for the first time that the entire world understood how devastating a tsunami can be. If you remember from what we heard on TV, some 240,000 people lost their lives, most of them unnecessarily, and I'll explain later why. Anyway, the earthquake was an underwater earthquake that took place in that position. And then was magnitude 9.2. And after that, the tsunami devastated the entire, all the beaches on of the Indian Ocean. Well, I have some images here, but they really don't compete with what you can see now on YouTube. But I'm going to show them to you a little bit later. In the book, I'm telling the story of how tsunamis were first researched. And the first person who did that was this man here, a Scottish engineer, John Scott Russell, who discovered, if you want, because he saw no tsunami, but what he did was to do some research to see whether horse-drawn boats on a channel in Scotland could compete with the new ships. So he was on such a horse, and as a rope got entangled in the device used for measurements, the boat suddenly stopped, and the water, now I'm quoting him, this is what he wrote, accumulated around the prow of the vessel in a state of violent agitation, then rolled forward with great velocity, assuming the form of a large, solitary elevation, a rounded, smooth, and well-defined heap of water, which continued its course along the channel without change of form or diminution of speed. Well, this was a totally new phenomenon. He ran with a horse and followed the wave, and then started doing experiments of this kind. He built water tanks in which he moved the water and saw how the waves moved. Did about 3,000 experiments. Well, the trouble was that mathematicians in his time didn't believe him. They said, well, the equations show us that something like that cannot happen. I mean, a wave of this kind cannot propagate. It should sooner or later, sooner than later, die. Well, he said, no, in principle, such a wave could go around the world. And in fact, we know today that the tsunami that was produced when Krakatoa exploded in the 19th century went 4 times around the world. Anyway, Russell encountered a lot of opposition to what he did, and during his lifetime he was not recognized for his research. However, today he is recognized as the first one. He never saw tsunami, a real tsunami. He saw just the experiments he did and that wave he generated by pure accident in 1834. Well, here are some images of, you see, these are real images. I warn you that on the internet you find a lot of fake images as well. Now, this is a real one. Here is a mother and her three children, and she managed to save them in 2004. Here is another image. What happens with a tsunami, the difference between a tsunami and the ordinary wave, a wind-generated wave, is huge. Wind-generated waves are vertical, so it's only an impression for us that they come towards us. In fact, if you place a buoy somewhere 10 meters on the sea, it will stay there. While a tsunami is a shift of water that, it's like a flooding, water that comes. And a tsunami of this kind can have 10, 15 meters, depending on the configuration of the shore. But not any earthquake can generate a tsunami. It has to be large enough, and it's not enough to be large enough, it also has to be vertical motion. Because if it's horizontal initially, it does not generate a large tsunami. But once it generates such a tsunami, it stops. Once it hits the shore, it stops only if it encounters an obstacle high enough not to let it pass. In this image here, you see there is no such obstacle, so all the houses were hit. Here's another image. All of them are from the 2004 tsunami on different beaches. Debris come as well, not just water. Here's an image that shows what happens after the water retreats. Of course, where there is a hole, the water stays, and then you have a situation of this kind. Well, I told you a couple of minutes ago that most people died unnecessarily. And here is why. Well, let me introduce you to Tilly Smith. At the time, she was 10 years old, from Britain, from Oxshott near Surrey, near London. And she was with her parents and sister on the Mai Khao beach in Phuket in Thailand. She just arrived with her mother on the morning of December 26, 2004 at the beach, and she saw that the water looked bubbly, like on the top of a beer. And once she saw that, she told her mother, "Mommy, a tsunami is coming. We have to run away from here." Well, her mother thought that it was just a bad day at sea and said, "Well, let's sit here." But Tilly insisted and at some point started shouting at her mother and said, "If you're not going away, I'm leaving you here. I'm not going to stay." Well, then her mother remembered that a few weeks earlier, Tilly had a homework about tsunamis, and she saw, in fact, a movie at school with a tsunami from Hawaii in 1947. And then the water behaved exactly as it did on the Maikau beach in Phuket. So she went to her father, who was already on the beach, and told him, and the father went to the lifeguard, and the lifeguard listened immediately and evacuated the about 100 people who were on that beach. Guess what? 15 minutes later, the killer wave showed up. So you see, just some knowledge, just the right education could have saved so many lives. Many people had never seen such a wave, and the only experience with waves was that of that they break at the shore. Well, such a wave doesn't break, so they were taking photos of the wave, or you know, staying on the beach, or making a movie about it, and of course those people, all of them, or most of them, died. Now, what are the signs? I mean, this is only one possibility, namely that you see the sea bubbles or the ocean bubbles, as it happened in the case of Tilly Smith in Phuket. But first signs are earthquakes. I mean, the Japanese, all Japanese know that. They learned that at school. So many of them, just after the earthquake happened, tried to go on a hike somewhere. Those who died because there were no heights in the neighborhood. Or, as it was the case with children from a school, the teacher sent them to a bridge thinking that the tsunami won't be high enough, but it was higher than the bridge and all the children died. Another sign is that the sea recedes. You may not feel such an earthquake because it can happen at the other end of the ocean. So for example, if an earthquake happens in Japan, people where I live in British Columbia get warned if there is a risk of tsunami. And now, in fact, we know for sure, in the past, there were false alarms as well, because you, after such an earthquake, you didn't know if or how big a tsunami could be. First of all, if it's going to be generated, and then how big it's going to be. But now we have buoys in the mid-ocean that measure the waves. So we can know quite precisely, also depending on the configuration of the shore. We have some differential equations that help us say with quite good precision how big a wave will be in a certain part of a shore. Then the sea bubbles, so if the sea recedes, you can see, recedes quite a lot, can recede hundreds of meters. It happened, for instance, like that. We have descriptions from a big earthquake that took place in the 18th century in Spain and Portugal. They were hit, most people died from the earthquake, but in Lisbon, for instance, in the harbor, the water receded so much that people saw shipwrecks at the bottom of the sea. The water stings the skin. That happens because of the gases that may come with the wave. They're sent in advance. The sea smells of oil or rotten eggs, the same reason. boom followed by a whistle. Also the friction of the water, because as I said, the water comes from the bottom. It's just the usual waves we see are just superficial, are only at the surface of the ocean or the sea. Well, here there is in fact an entire motion. It's like, as I told you, it's like a shelf of water that is moving. And the gases may also produce electric discharges, with electric discharges, so that's why we can have also electric discharges as well. Anyway, what can we do once we see the signs? Possible measures. First thing to know is not to hide. You have to run. You have to run as quickly as possible up somewhere on a height. If there are no heights and it's a high hotel, go up. If it's a strong building, it will probably resist. And don't think that if you live on the other side of the island, it's not going to catch you. The tsunami goes around the island, so there is no... We have mathematical models that show that with clarity. So if it comes from a certain direction, you are not safe on the other side of the island. Another thing we can do socially, I mean, the governments can create forestation of the beaches, because the forest takes away the energy of the tsunami. Even if you have a flooding, it doesn't hit. So that all that energy that gets discharged when it hits the shore is dissipated initially. Well, another thing, of course, is not to build communities on low beaches. In some cases, you know, in Japan as well, it happened. You saw images. It happened as well in 2004. Entire communities were completely erased. No house stood there, and everybody died, of course. Now, some people at some point, some people who didn't know much about how water propagates, suggested anti-tsunamis. So to generate an anti-tsunami to stop a tsunami. Well, the trouble is that what happens when two tsunamis going against each other meet, first they go up and then they go through each other. So you just create two tsunamis if you do that. It's not a good idea. Well, let's go to earthquakes. Tsunamis can be mostly generated by earthquakes, not just by earthquakes. They can also be generated by landslides, by volcanic eruptions, by explosions, man-made explosions. If an asteroid hits the Atlantic Ocean or the Pacific Ocean, there will be a huge tsunami, hundreds of meters high. Now, earthquakes themselves, if they take place in the water, as I told you, if they are large enough and there is a vertical motion, generate tsunamis. But let's talk about just about earthquakes themselves. With tsunamis, we have some warnings, but do we have warnings about earthquakes? First of all, I want to mention the fact that journalists all over the world still get wrong. Always you hear from them, give you a magnitude, and they add on the Richter scale. Well, we don't use the Richter scale since the 1980s. The scale that it's used today is called the momentum magnitude scale. It's a logarithmic scale like the Richter scale, but has no cap. The Richter scale stops somewhere at magnitude 8. Now an earthquake, it can be as big as possible. I mean, as big as it wants to be. What happens here is that on this scale, 1 point means, so 1 point up means 31.6 times, well, 6.2 if I want to be more precise, since I'm a mathematician. 1 point means more energy, so 31.62 times more energy. And if you have 2 points, so for instance, the difference between an earthquake of magnitude 9 and an earthquake of magnitude 7 is 1,000 times more energy. So you can imagine what that means. The recent earthquake in New Zealand was 7.2. The one in Japan was, after reassessing, initially they said 8.9, now they know that it was 9.2. Usually the reassessment is always higher. I mean, most of the time it's higher. So the one in Japan was 1,000 times stronger than the one in New Zealand. In fact, I'm amazed that so few people died during the earthquake. That shows you how good the houses were built. The problem was mostly with the tsunami in Japan, not with the earthquake. Now, prediction. Can we predict them? Well, on February the 4th, 1975, in Haicheng, China, northeast of Beijing, a magnitude of an earthquake of magnitude 7.3 was predicted about 6 hours in advance. People were told to stay outside, and the earthquake took place at about at 7:36 local time, PM. 90% of the city was destroyed. More than 2,000 people died. Initially, the Chinese said that only a few people died. But later, after Mao's death, and when things get more opened in China, they gave a figure which is something like 2,014 dead. Injured, almost 28,000. But had it not been predicted or taken place at night when people were sleeping, would have had about 150,000 people dead. Well, this was great news, of course, and everybody hoped that the time to predict earthquakes has come. Unfortunately, 17 months later, not far from Haicheng in Tangshan, so on July 28, 1976, a 7.6 earthquake came without any warning and killed, nobody knows exactly how many people, the official figure is 250,000, but it might have been twice as many. Only another earthquake in China in the 16th century is supposed to have killed some 830,000 people at one shot. So then all the knowledge people thought that the Chinese had, they realized that there is no such easy thing to predict earthquakes. In fact, the Haicheng event had turned out to be a very lucky coincidence. There were four shocks, but in Tangshan, there were no four shocks at all. There were four shocks, and seismologists knew that the region was unstable for a few years, and had educated the people through flyers, through radio, and so on. And when they said there would be a big one, because they started registering bigger and bigger and bigger earthquakes. So they had one at noon of about 5.1, and then they said everybody should be warned. The authorities agreed, the local Chinese party, and without asking for permission from Beijing, they made the warning. People stayed outside, most people stayed outside, and then it came. Not in Tangshan. Of course, the ideal prediction, what everybody would like to know, is when, where, and what intensity that will an earthquake have. Well, there is nothing like that. I mean, not even in Haicheng, they didn't know exactly when. It was just luck that it happened 6 hours later. They didn't know the intensity. where they knew approximately, because they said, sure, it has to be in the same area where it just happened. Where are we in fact now? Well, it depends what you understand by prediction. And seismologists agree today about four levels of prediction. First, they call time-independent hazard. Well, that's not very useful in the sense that they say, okay, here is a region that is dangerous for earthquakes. That's all. No prediction of any kind. Well, you can still use it to plan for the best building designs, so to impose building codes. That's all you can do under such circumstances. And we know very well where these things happen. Pacific Rim, so all around the Pacific Ocean, where there are volcanoes as well, all around there are volcanoes. Then in the mid-Atlantic Ridge, Indonesia, all these places are, some of them are very, very dangerous. In fact, I was asked recently to review a book. I'm just writing the review now for the Literary Review of Canada. I'm going to tell you about that book very soon. There are very good descriptions of these kinds of predictions. But that book appeared after I wrote mine, so I didn't know from that book at the time. Now, time-dependent hazard. These are periods of likelihood. How good? Well, let me give you an example. In the area where I live, we know that in the past 10,000 years, there were about 20 large earthquakes, magnitude 9 or higher. Well, this means on average once every 500 years. But it doesn't happen like that. Probabilistic events usually cluster. So sometimes they happened after 1,000 years, some other times after 200 years. The last one we had there was on January 26, 1700, so 311 years ago. And they say now, seismologists agree, that when it will happen, the next big one, it will be the largest ever disaster in North America. Well, it could very well happen in 800 years, so 20 or 30 generations from now, but it could happen right now as well. Now, forecast, probabilistic in time, so to give weeks or months, that's still very hard. So mostly we are here now. Sometimes seismologists can say something in this sense, but on the other hand, they are very careful. They are very careful because if they make a prediction and it doesn't happen, it's somewhat the end of their career. So it's better to keep quiet and live a good life, academic life, than to say something, become famous, or become infamous. And deterministic, close to ideal, doesn't exist. And some seismologists think we'll never be able to. Well, I'm not among them. I'm not a seismologist, but I don't necessarily agree with them, because we don't know what the future is going to reserve to us, what new methods we'll learn about. In fact, we don't know exactly how the tectonic plates stay. We know only approximately at this point in time. But with the GPS now, we are learning, and we succeed to do better and better all the time. But still, predictions that are deterministic are completely elusive at this point. Now, what we can do, and in fact what it is done now, in San Francisco, for instance, about 2 years ago, the seismologists of the University of California at Berkeley started implementing a real-time warning system in the city, in San Francisco. Which means what? Which means that from the time an earthquake happens, so the plates start moving, The epicenter, say, is not exactly under the city. It can be 300, 400, 200 kilometers away. So you know exactly when it starts happening, because you can communicate it with the speed of light, having sensors there. But the wave, the shock, comes with the speed of sound. So you have some 20, 30, 40, 50 seconds if you're lucky. So this means they will install alarm systems, and every cell phone user will receive a signal specific for earthquakes. So this means if you're in a big building somewhere, you have no time to get out, but at least you have time to find a good spot where to hide. If you are close somewhere, you can run out. Besides, things like speed trains can be stopped, otherwise they will derail. Distribution of gas, of methane gas, can be cut off, because otherwise, after the earthquake, you can have huge fires. Many people die in fires, not because of the earthquake. And many other things can be done in a short interval of time. So seismologists are working quite a bit on this. Now, the cost of this real-time warning system to be implemented in San Francisco will be something like $80 million, which if you think is just the pay an American CEO banker gets for Christmas, so it's not much money, I would say. Okay, hurricanes. Now, a hurricane, a cyclone, or a typhoon is one and the same thing. Just that we call them differently in different parts of the world. For the Atlantic Ocean, so the Caribbean, we call them hurricanes. On so the Australian call them cyclones, the Japanese call them typhoons. So depending where you are, they have a different name, but the phenomenon is one and the same. Well, we don't do well with earthquakes, but we do now very well with predicting hurricanes. I'll keep calling them hurricanes from now during the talk. In fact, I read last year a book by Le Clézio, the Nobel Prize winner for literature, and he describes there an earthquake that took place on an island in the Indian Ocean in 1896, seen through the eyes of a nine-year-old child. And the only warning, the eye of the hurricane in that case hit the island. So the only warning people had at that time was the fact that the barometer went down very fast, about 1 hour, less than 1 hour before the eye of the hurricane hit. So in the past, people didn't have warnings about hurricanes. Now, we can see them on TV very nicely. They look like beautiful galaxies. And the people in the field can predict them even 3 days in advance, can tell you the path of the hurricane with an error of about 200 kilometers, 3 days in advance. 1 day in advance, the error goes down to 70 kilometers. So I mean where the eye of the hurricane hits. But of course, in the case of a hurricane, you have to evacuate large areas along the beach, so to move the people in the interior of the continent. So this doesn't matter too much, the 70 kilometers per day approximation. Now here is a graph of the points where hurricanes formed in the past 30 years. So you see, the area is just around the tropics, nothing along the equator and nothing north or south of the tropics. Well, why is that? Well, the reason is that because of Earth rotation. First of all, Earth rotation, the equator, why is nothing at the equator? the highest probability would be at the poles. But at the poles, there is ice, so of course there will be no hurricanes. Then the water is hotter from here, hot from here to here, hot enough during the summertime, of course. People who like to go to the Caribbean, for example, I enjoy going there in December or January. That's the February also, that's the best time to go. Temperature is, you know, 23, 24 degrees Celsius. If you go in the summertime, it's 40. It's unpleasant to stay on the beach. But first of all, the water has to be hot enough in order to lead to a hurricane. You don't get the rotation, and in fact, the hurricane looks very much like the mechanism of the hurricane is very much like the mechanism in our car, so like the engine. Just that the fuel is the water. So this is why, that's why only in these places they form. I mean, the Northern Hemisphere, we know that from between May and November, that's the hurricane season. Now the direction. We're good at determining the direction, we're not good at determining the magnitude, the force of the hurricane, not yet. But the direction we can do quite well, except in one situation, and I'll explain to you that in a minute. First of all, it's the background flow, so how the wind goes. The hurricane will go with the wind. The structure of the vortex, how it rotates, and the compensation drift. That's because in the Northern Hemisphere, the motion is from northeast to southwest, so there is a correction that has to be imposed in the southern hemisphere. It's a mirror symmetry, so it's the other way around. All these have to be taken into account when you make a prediction about the path of the hurricane. So, as I said, there is one situation when things are hard to predict. When something like this happens, when you have a settle point, when you have a wind that goes this way, and then you have a wind that goes this way. Now, if the hurricane, here you have high pressure, here you have high pressure. Now, if the hurricane is here, you don't really know which way it's going to go if it goes towards the settle point. Because if it goes this way, if it hits to the left of the point, then it will go from right to left. While if it hits here, it will move, it will switch from left to right. And in fact, something like this happened at least once, well, once in recent times. So here is Hurricane Elena from August, September 1985. This was the path of the hurricane. It was generated here on the 28th of August, and you see it went this way, and then this was the path. And here, initially, people thought it would hit Florida. So people from Florida were evacuated. Initially they thought it would hit Louisiana. So people from Louisiana were evacuated. Then it turned towards Florida. And it was the weekend. It was long day weekend. And not only that people came back, but other people came to the beach. Well, and then 300 kilometers off the coast of Florida, it turned again towards Louisiana. In the meantime, people in Florida were evacuated, they came back, and then it was a huge disaster. In 85, the damage was the highest America ever had in time of peace. Well, in the meantime, Katrina was there, so we have bigger ones, but in 85 it was the biggest. Here is in the next slide, typhoons Ione and Kristin in 1974. So if I said typhoons, it must have happened in the Pacific Ocean. So you see, they engaged in a dance. They started going around each other. And of course, these are rare situations, but they can happen. Even in those cases, we can make predictions, but then they are harder to do than when it's a single hurricane. Well, here is a doomsday scenario. Prediction: eye of the hurricane is going to hit New York. The Hudson River is swollen due to rains, and the tide is high. The water surge could be 7 meters. Imagine if such a wave hits Manhattan, such a surge. It happened in the past in India, it happened in other parts of the world, in Bangladesh. Bangladesh is very low land. The highest points are about 3 meters. Imagine, and now they had a lot of people dead because of hurricanes, at the order of tens of thousands. Now they built all kinds of concrete buildings which can host 2,000 or 3,000 people in such cases. In one case, 30% of fishermen were killed by such a hurricane. Well, imagine what happens in New York. I mean, all these things happened in the past. I mean, the eye of a hurricane hit New York, the Hudson River was swollen, tide was high, but they never happened at the same time. Well, you don't need to be a mathematician to know that probability, it's just a matter of computing probability. Sooner or later, these three things will happen at the same time. It's just a matter of when, and we don't know that. But try to imagine, what would you do if you were the mayor of New York and a scientist tells you that this is going to happen? Do you order an evacuation or not? Because it's not 100% sure that, I mean, you know, I told you that we have an error of about 70 kilometers a day, and you cannot evacuate New York in a day. Just a few bridges. If all the cars come out at the same time, no car moves. So what do you do? How many people will die just because of the evacuation? So these are problems that don't have an answer. At least I'm not trying to give that answer. Climate change. Well, when did we start to know that there will be climate change? In fact, at about 100 years ago. First, there was Fourier, who discovered the greenhouse effect, and then it was John Tyndall in the 1850s, who understood that the atmosphere controls the Earth's temperature, and finally it was Svante Arrhenius, a Swede, who realized that carbon dioxide influences the climate. Because more carbon dioxide in the atmosphere stimulates evaporation, and the water vapors are in fact the ones that allow the planet to heat. There was also a Serb mathematician, Milutin Milanković, who tried to explain the fact that we have ice ages. He tried to explain that through the motion of the Earth, because the Earth's orbit has a variation of about 100,000 years. Then there is the axis has an up and down tilt, periodic of about 41,000 years. And there is a periodic motion because the Earth moves like a toy top with a variation of 26,000 years. Because of this variation, the last variation, it's called precession. And because of it, now we see the North Star towards the north, but in 2,000 years, there will be a different star we are going to look at. Well, he tried to say that somehow because of these variations, the combinations of these variations make the climate to change, but there were certain things that could not be explained. So in the end, of course, these things have an influence over the climate, but not exactly as Milankovitch said. Today, fortunately, we have mathematical models, and the computer simulation started in this sense in the 1960s. They were not very good in the beginning. What they do, even today, they divide the atmosphere into boxes and compute what happens in each box. Such computations take a lot of time. With all the computer power we have, if you start a simulation of this kind, it takes about three months to get a result. We have very good teams all over the world. Unfortunately, the results they get are only approximate. However, all of them point towards the fact that the climate is warming now. We don't know by how much. I mean, we cannot make a precise prediction how the temperature, the average temperature, by how much it will go up in 100 years or so. But it's clearly going up. Now, because some people questioned whether this is not just, and that's what those who are against to think that nothing is happening invoke the chaos phenomenon, and they say, well, these things happened in the past without us dumping carbon dioxide into the atmosphere. Now it's probably happening the same thing. Well, not quite. We have so much proof of the contrary. First of all, here is a correlation between temperature and carbon dioxide, the quantity of carbon dioxide. So you see how well they match, and how the global temperatures go up, you see, in time. Of course, these are small differences, but if we keep doing what we're doing, at the end of the century, we'll see somewhere between 1.5 and 4 degrees Celsius. Now, other evidence, if you want, is the melting of snow, 10% in the Northern Hemisphere since 1960. Behavioral changes in species, insects seek higher altitudes, forests migrate in altitude and latitude. In latitude, for instance, the forests we have now in British Columbia were 10,000 years ago in Florida. It was the Ice Age. That's when the Ice Age ended. Gardens bloom earlier by about 2 weeks now. Those of you who like gardening probably noticed that. Some species go extinct, like the golden toad in Central America. We have more hurricanes, more floods, more forest fires, and something everyone has probably noticed, that the extremes are higher. Now, even here, tonight we'll probably have 3 degrees Celsius. At noon we had something like 18. Extremes are higher. But on average, they go up. The Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC, has approximate predictions for the year 2100. So global temperature will go up by between 1.8 and 4 degrees Celsius, and the sea levels up to half a meter. Those who say more, it's very unlikely to have more than that. It's very unlikely to have even half a meter. We'll probably have less, but you never know what actions will governments take from now on. That depends a lot of whom we elect in democracies. Now, collisions with asteroids or comets, these are very rare phenomena, but If one of those is going to happen to us, we will not get extinct, though many species will, but for sure we'll be sent back to the Stone Age. Why? Well, first of all, if it happens, if it hits land, the dust that will be spread into the atmosphere will make summer disappear for the next 10 years or so, a period in which a lot of plants will die, there'll be a lot of hunger on Earth, so not necessarily a lot of people will die. Of course, there will be a lot of people dead and animals at impact, but everybody else will die in time, as it happened to the dinosaurs, we know, 65 million years ago. We know that quite clearly today. In fact, we witnessed such a, it's the only collision of this kind we witnessed. Jupiter, so the comet Shoemaker-Levy hit Jupiter in July 1994. These are not real images, these are just drawings. And the comet broke into 21 discernible pieces before it hit, and then that's worse, because it got hit, I mean, if we were hit, you know, since the planet is rotating, you get several hits at different points. So it's much worse than to get hit once. Well, these images here are true images. They were taken by the Hubble telescope. The largest piece was 2 kilometers in diameter. The speed at collision was 200,000 kilometers an hour. Energy, more than 2 million Hiroshima bombs. The largest area of debris, which of course vanished in the meantime, I mean, Jupiter is not a solid planet, and was of the Earth size. Imagine if we were to get hit. Of course, the speed in our case won't be that high, because we're not such, we don't have our gravitational attraction is not so strong, but would still be something of the order 60,000 kilometers an hour. And in fact, we almost got hit in 1989. And the interesting is that we found out only 3 days after that object passed. It was the asteroid, it's called 1989 FC, passed within 700,000 kilometers from Earth, almost twice the distance Earth-Moon. You'll say, well, that's far enough. Yes, but in time it was only a 6-hour difference. We were lucky by 6 hours not to get hit. We didn't see it. Why? Because it came from the direction of the Sun. And of course, from the Earth, we cannot look at the Sun because of the atmosphere. But now we can look from telescopes that are outside. This is the Hubble telescope, for instance, looking outside. This object was 500 meters in diameter. Well, we have ways of, today we can stop that from happening. We couldn't do that in the past. We have a program, Space Watch. 7 observatories all around the world are watching. And these near-Earth objects that could hit us. And there are ways, as I said, there is a program, Space Guard, trying either to destroy with nuclear devices, which is probably not such a good idea, but the better idea is to deflect, to try to deflect those objects in various ways, using various methods, which I'm describing here. Well, I think my time is up, so I'm going to stop here. Of course, if somebody wants to ask me questions, that's entirely up to you, and we can also talk after that during the reception. Thank you very much for your attention.
Wenn das nicht so ist, dann laden wir Sie jetzt.
alle zu einem kleinen Empfang, Buffet in der Prometheushalle draußen ein und dann wird es immer noch möglich sein, mit Herrn Diaco näher ins Gespräch zu kommen. Ganz herzlichen Dank für diesen präzisen, einstimmenden Vortrag auf die nächsten beiden Tage. Wir freuen uns, Sie morgen und übermorgen alle wiederzusehen. So, draußen geht's weiter.